Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So eine Art von Stift, der Podcast, in dem Kreativität auf Tinte trifft. Mit der wortgewandten Luisa.
Und dem hilfsbereiten Jens. Hallo.
Ach, du immer deine Komplimente. Ich
ja, hast du alle verdient.
Dankeschön, Dankeschön. So, wir haben ja letzte Woche wurde ich ein bisschen geroastet. Also nicht geroastet, aber ausgefragt und so. Mhm. Und wir haben ja schon angekündigt, dass diese Woche du dran bist.
Okay.
Deswegen haben wir hier ein paar Fragen vorbereitet. So Urban Myths über Schriftsteller.
Okay, jetzt bin ich mal gespannt.
Bist du bereit?
Ich versuche es. Ich gebe mein Bestes.
So, funktionierst du wirklich mit Rotwein?
Meinst du, ob ich... Das ist einer der wahrscheinlich größten Klischees eines Schriftstellers oder Schriftstellerin.
Irgendwie schon irgendwann, ja.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch damals an diese Klischees geglaubt und ich habe sehr früh angefangen, mir Rotwein zu kaufen. Und ich weiß noch, als ich da die erste Flasche aufgemacht habe, ich habe damals schon sehr früh alleine gelebt und hatte mir eine Schreibmaschine gekauft. Und in diesem Zimmer war sonst fast gar nichts. Also ein alter Schreibtisch, die Schreibmaschine, ein paar Blätter. Und dann habe ich mir die Flasche Rotwein gekauft. Das war bestimmt schon irgendwie 9, 10 Uhr abends. Dann habe ich die aufgemacht. Und ich war sehr überrascht, wie absolut bitter dieser Wein geschmeckt hat. Der war ganz schön herb, ja? Und trocken. Und dann dachte ich, daran muss ich mich erst gewöhnen.
Da müssen wir noch reinwachsen.
Da müssen wir noch reinwachsen.
Aber der Rest im Dunkeln mit Schreibtisch und so, ja. Das ist genau das, was man sich vorstellt. Ne?
Genau diese Klischees habe ich erfüllt. Und da war ich noch keine 18 und da habe ich wirklich am Rand der Stadt gelebt, völlig abgeschieden, in so einem ganz alten kleinen Zimmer ohne Fenster und
ja.
Und dieser Schreibtisch, den habe ich mir auch auf dem Trödel gekauft, der war bestimmt schon 100 Jahre alt. Und so ein paar Bücher, da hatte ich mir die ersten Bücher gekauft.
Ja, geil. Genau das Bild erfüllt, ja.
Ja, und da habe ich angefangen zu schreiben. Und ich muss ehrlich sagen, nach so den ersten zwei Gläsern ging das dann auch besser mit dem Rotwein trinken. Bin dann richtig in Fahrt gekommen. Und es endete dann damit... weiß ich noch, wie ich irgendwas ganz Komisches hat geschrieben habe. Ja, es hat nicht wirklich geholfen. Ich habe dann eher mit mir selbst gesprochen, selbst Gespräche geführt, weil ich dann so betrunken war, um schreiben zu können. Und am Ende habe ich irgendwie geheult, weil ich völlig überfordert war. Und am nächsten Tag habe ich dann auf die paar geschriebenen Wörter unserer Sätze geguckt und dachte, ich weiß nicht, ob das so produktiv war. Und ich hatte einen dicken Schädel. Und mir ging es gar nicht gut.
Hast du es nochmal mit mehr probiert?
Mit mehr Wein als diese eine Flasche. Ja,
das war vielleicht ein bisschen zu wenig.
Nein.
Ich weiß ja nicht.
Nee, ich war halt klar. Also es ist ein Klischee und man hört ja auch immer wieder von...
Aber ja, jetzt nicht nur der Wein. Ich meine, du warst ja mit diesem alten Schreibtisch mit ein paar Büchern in der Nacht, hast du eine Kerze angezündet? Ja, genau. Na klar. So, da stimmt ja voll das Klischee, komplett. Aber du erzählst, das war früher.
Ja.
Wie ist es denn heute?
Heute ist es so...
Sind's drei Flaschen Wein.
Nein, ich trinke ja sehr wenig Alkohol, weil ich das nicht so gut vertrage einfach. Aber also wenn ich jetzt schreibe, ich habe keine Schreibmaschine mehr. Meine Schreibmaschine von damals habe ich natürlich noch und ich habe sehr viele Jahre auf der Schreibmaschine geschrieben und auch viele Seiten.
Es geht in den Finger, ne?
Es ist sehr anstrengend. Aber es war einfach so, ich habe das gelebt. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das war noch 99, 2000. So, also ist jetzt auch einfach schon lange her.
Ein Stückchen her, ja.
Aber ich schreibe vor allem immer vormittags. Also ich stehe auf.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du denn auch nachts schreibst.
Nein, auf keinen Fall. Ich habe mir erstmal meine Augen ganz schnell kaputt gemacht, weil ich ganz viel nachts gearbeitet habe. Und immer bei also ich mag so dieses dämmerige Licht.
Ja.
Und auch ganz viel nachts gelesen habe, überall, auch in Clubs oder so, auf Partys überall gelesen. Und ich habe mir meine Augen echt kaputt gemacht. Und jetzt brauche ich schon echt eine Lesebrille, weil ich es sonst nicht mehr schaffe. Und ich bin echt noch nicht so alt.
Hm.
Das kommt davon.
Was kommt davon?
Wenn man irgendwelche also Klischees erfüllen
Fernseher, will. Fernsehen macht die Augen tatsächlich nicht viereckig, ne? Ja. Aber Lesen schadet den Augen. Also schreibt es euch auf.
Das ist der Nebeneffekt. Also ganz ungefährlich ist das nicht, Schriftsteller zu sein.
Das ist doch der Grund, warum ich mir vorlesen lasse. Ne?
Ja, ja, genau.
Das hatten wir ja schon mal für Leute, die schon öfter zugehört haben.
Ja, aber ich lese, ich muss auch vorlesen üben. Das ist gar nicht so leicht. Ja, ja. Nee, ich lese, ich schreibe wirklich am liebsten zwischen, so in dem Gap zwischen 8 und 2 Uhr.
Mhm.
Und kommt drauf an. Und
also vormittags?
Immer vormittags.
Nicht falsch verstehen, also 8 und 14 Uhr.
Ja, genau, 14 Uhr, ja. Weil ich dort am meisten Konzentration habe und ich würde nie berauscht schreiben. Also ich trinke wirklich einen Kaffee, ich meditiere vorher, damit mein Geist wirklich klar ist und dann setze ich mich dran, weil das sehr, sehr anstrengend ist und ich einen klaren Verstand brauche. Also umso klarer ich bei Verstand bin, umso besser läuft das mit dem Schreiben.
Musst du nicht eher ein bisschen verrückter sein, du musst ständig dir irgendwelche Sachen vorstellen, einbilden oder wie auch immer, weil du musst ja, brauchst ja Kreativität, du musst ja irgendwie Geschichten entwerfen.
Ja.
Kommt und das die, nicht irgendwo her?
Ja, auch, und oft ist es so, das gebe ich auch gerne jetzt hier öffentlich zu, Geschichten, Ideen zu Geschichten entstehen auch oft, wenn ich getrunken habe oder wenn ich nachts unterwegs bin oder wenn ich in außergewöhnlichen Situationen bin. Aber
im Alltag, du brauchst nicht am Schreibtisch zu sitzen,
damit das entsteht. Also am Schreibtisch entstehen keine Ideen.
Hm.
Am Schreibtisch setzt du die Ideen um.
Okay.
Um die Idee zu bekommen, lese ich ganz viel und das mache ich zum Beispiel meistens abends, weil ich dann Zeit habe zum Lesen. Oder ich bin unterwegs, ich höre natürlich, also für mich kann alles Inspiration sein. Ich bin mit dir im Urlaub unterwegs,
definitiv.
Wie wir zum Beispiel waren. Ich höre mir ganz genau die Geschichten an, die die Leute mir erzählen. Ich beobachte vor allem die Menschen ganz genau. Und dann lese ich ganz viel und dann denke ich wirklich nach. Ich glaube, die wenigsten Menschen
denken
nach. Nein, ich meine über ganz konkret über eine Sache so lang nachdenken, bis du eine Lösung hast.
Mhm.
Ja, das mache ich. Aber mir, ja, der Rausch tut da auch manchmal gut. Gebe ich ehrlich zu. Weil das Gehirn dann etwas entspannter ist. Um neue Dinge denken zu können. Ja.
Ja, interessant.
Ja.
Wie genau definieren würdest du Fantasie definieren?
Ja, das ist eine nicht so leichte Frage, weil das hat jetzt gerade eine Freundin mich nämlich auch schon mal gefragt gehabt, wie denn eigentlich meine Fantasie aussieht oder wie meine Fantasiewelt aussieht. Und es, also...
Ich meine, ist das ein festes Bild?
Nee.
Gar nicht,
ne? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nämlich gerade so darüber mir die letzten Tage mal wieder Gedanken darüber gemacht, dass so, wie ich die Welt sehe, so sieht man das in meinen Texten. Das heißt, meine Romane sind auch ein Abbild, ein ganz grundlegendes Abbild davon, wie ich die Welt sehe. Und ich zum Beispiel sehe sehr viele Kleinigkeiten. Ich liebe es, die kleinsten Kleinigkeiten zu beobachten, die die meisten Menschen gar nicht auffallen, weil ich glaube, dass darin so etwas ganz Wunderbares versteckt ist. Zum Beispiel, wenn ich Menschen beobachten kann über Jahre hinweg, dann freue ich mich dabei, zum Beispiel zu sehen, wie sie Dinge anfassen, wie sie ganz normal gehen oder wie sie unsicher sich auf der Unterlippe zum Beispiel rumkauen oder was auch immer. Das sind so diese Kleinigkeiten, die mich inspirieren und deswegen versuche ich immer ganz still zu sein, eigentlich, und mich selbst ein bisschen wegzudenken und mehr die Welt zu beobachten, wie sie ist.
Hm. Mittendrin sein.
Genau, deswegen liebe ich Abenteuer. Deswegen will ich eigentlich alles mal ausprobieren, aber weniger, um darin eine Rolle zu spielen, sondern es zu verstehen. Und so sind auch meine Texte, also sie sind so geschmückt von so kleinen Beobachtungen, zum Beispiel. Das sagt man mir nach. Ja. Meine Fantasiewelt, in der ich, also die Welt, mein Universum, in der meine ganzen Geschichten passieren, sind eigentlich durchzogen von so einer grundlegenden und tiefen Wertschätzung. Und das ist, weil ich das natürlich in mir...
Das ist voll schön.
Ja, in mir suche. Und deswegen würden vielleicht manche sagen, ein Schüler hat letztens zu mir gesagt, der kannte den Begriff nicht. Und da habe ich so gesagt, ja, aber in meiner Welt, da passiert das so und so. Guckt er mich so an und sagt, was, du hast deine eigene Welt? Und dann habe ich mir einen Spaß erlaubt und habe gesagt, ja, natürlich habe ich meine eigene Welt und das sind meine Texte. Und dann guckt er mich über, also die Augen strahlten wirklich über, und das war jetzt ein Schüler, der mich mochte. Oh, ich möchte unbedingt mal in deiner Welt vorbeischauen und dich besuchen. Und da dachte ich, ja, also wenn ihr meine Texte lest, dann besucht ihr mich eigentlich an meinem intimsten Ort, in meinem Ort der Fantasie. Und so sieht er halt aus. Was ich als Abschluss dazu sagen kann, jeder Mensch, der sozusagen kreativ arbeitet, oder auch vielleicht auch alle Menschen, haben so ihre ganz eigene Welt. Und die sieht halt immer unterschiedlich aus. Ich meine, ja, von Stephen King sieht seine Welt bestimmt anders aus in der Fantasiewelt als meine.
Ja klar, definitiv. Du sagtest dann eben, dass deine Bücher zum Beispiel deine intimsten Orte seien. Ist es nicht alles fiktiv oder ist es tatsächlich komplett aus deinem Leben geholt so?
Nein, das ist alles fiktiv. Aber es ist der Ort, wo ich mich zurückziehe und mit meinen Figuren zusammen bin.
Also deine Gedanken und so.
Genau. Hm. Und die beeinflussen mich, so wie ich sie beeinflusse. Zum Beispiel, gerade bin ich an einem schwierigen Punkt an meinem Buch, das hatte ich euch ja erklärt. Und diese Figur macht einfach so eine krasse Entwicklung durch. Und manchmal ist sie so verzweifelt. Und ich kann gerade diesen einen Punkt so in mir drin selbst fühlen und denke mir so, ich muss mich mehr von meinen Figuren abgrenzen, so, weil es manchmal so in mein eigenes Leben so rüberschwappt, dass ich mich gar nicht mehr davon trennen kann. Aber auf der einen Seite ist es halt auch so gut, dass ich die Figuren und mich so zusammenwachsen lasse, weil ich dann natürlich authentischer schreiben kann. Hm. Und dann denken die Leute immer, ah, das ist sie. Dabei ist die Geschichte von Ellie nicht meine Geschichte. So.
Das hast du erlebt.
Das habe ich nie erlebt. Ich schreibe es so auf, dass ihr denkt, es hätte passieren können. Und wenn ich das erreicht habe...
Das ist das Interessante, man weiß nie genau. Ja,
das ist mein Spiel, das ich spiele. Ahnung. Das ist das Spiel, was ich spiele.
Deswegen ein Schriftsteller, ja, du... Das ist, ja, ich meine, in jeder Kunstform so, man kann ja das darstellen, wie man es möchte. Mhm. Ob es jetzt aus einem kleinen Gefühl rauskommt oder auch ein Erlebnis.
Ja.
Kann der Der Interpret kann das dann selber entscheiden.
Natürlich. Genau.
Der Interpretenten, das wäre gut. Und meinst du, so eine Fantasie, so eine lebhafte ist essentiell zum Schreiben? Braucht man das, würdest du sagen, als Schriftsteller?
Ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich zum Beispiel trifft halt sehr schnell meinen eigenen Gedanken ab. Das hast du bestimmt auch schon mit mir erlebt, dass ich einfach irgendwo stehe und plötzlich bin ich wieder weg.
Ja. Satz mittendrin beendet.
Genau, und das war früher, als ich ein Kind war oder jugendlich, war das noch viel, viel schlimmer. Mhm. Ich versuche das jetzt wirklich noch viel weniger zuzulassen, aber es passiert natürlich immer wieder. Oder dass ich was sehe und einfach stehen bleibe und mir das angucken muss, weil es mich so interessiert. Klar, weil du natürlich, Geschichten zu schreiben bedeutet sehr viel in deinen Gedanken und in Sprache zu sein. Und wenn du das nicht kannst oder dir das unangenehm ist, schaffst du das nicht. Dann ist das super anstrengend. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin lieber ein Mensch, der handwerklich begabt ist, ich brauche was in der Hand. Und dann kreiere ich ein ganzes Haus. Das ist ja auch ein kreativer Prozess. Aber ja, für mich ist so, gib mir was in die Hand, ich bin völlig überfordert. Gib mir ein abstraktes Problem, ich löse dir das. Kein Problem. Ja. Deswegen, also, es tut natürlich dem Schreiben gut, aber ich weiß nicht, wie es den anderen Schriftstellern da draußen geht, ja.
Ich meine, es gibt ja Schriftsteller, die machen Sachbücher.
Ja, also so. Da brauchst du auch jetzt keine Fantasie. Ich gehe jetzt mal, ich nehme jetzt alle Leute mal raus, die eigentlich Sachbücher schreiben. Oder es gibt ja auch Mediziner, die medizinische Bücher schreiben oder so. Dafür brauchst du jetzt nicht Fantasie, da brauchst du einfach ein Sprachgefühl und Durchhaltevermögen.
Und Fachwissen.
Und Fachwissen, klar. Aber wenn du eine Geschichte entstehen lassen willst, die es vorher nicht gab, dann brauchst du Fantasie.
Definitiv, gell?
Ja.
Also eigentlich doofe Frage.
Nein, das ist keine doofe Frage.
Es gibt keine doofen Fragen, das haben wir doch schon gesagt, ne? Dann stellt man sich da natürlich so einen Schriftsteller, so eine Schriftstellerin sehr, sehr, lass mich mal einsam sagen, vor, also zurückgezogen. Wie du sagtest, du hast so dein kleines Zimmer gehabt. Wie war das im Keller vorhin?
Das war im Industriegebiet. Ja, das hatte noch nicht mal ein Fenster. Das war ganz schön einsam, ja.
Ist auch so.
Also ich würde sagen, ich habe mich immer als sehr einsamen Menschen empfunden. Und das war einer der großen Leidenspunkte in meinem Leben. Und ich kann Einsamkeit wirklich in ihrer Gänze verstehen und nachempfinden. Und ich glaube, ich war auch immer einer der einsamen Menschen, obwohl ich immer viele Menschen um mich herum hatte. Also dieses Klischee trifft total zu. Und ich glaube, dass viele Schriftsteller, auch Schriftstellerinnen, diesen großen Fluch irgendwie auf ihren Schultern tragen. Aber ich hatte mich dann irgendwann entschieden, dass ich nicht mehr einsam sein brauche, um eine gute Schriftstellerin zu sein. Also ich habe mich ganz bewusst...
Okay, dein Klischeebild selbst auch wieder umgekehrt. Ja, das mit dem Wein hat nicht funktioniert, das mit dem Alleinsein hat auch nicht funktioniert. Machen wir anders.
Ja, aber es sind natürlich, ich meine, die Leute, die einsam sind, flüchten sich natürlich auch in ihre Fantasiewelt und so. Das sind natürlich so Voraussetzungen. Aber jetzt so wie ich bin und wie ich schon die letzten Jahre an mir gearbeitet habe und mich verändert habe, mich weiterentwickelt habe, ich bin nicht mehr einsam. Ich bin gerne alleine, aber ich bin auch gerne mit Menschen zusammen und ich habe so das Gefühl, dass ich mich immer mehr öffne und dass das meinem Schreiben total gut tut und dass ich immer mehr eine gute Schriftstellerin werde, weil ich mich öffne.
Ja, sehr cool. Also du beweist das Gegenteil?
Ich beweise das Gegenteil, aber ich komme auch
auf... Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Ja, aber ja, ich habe dieses Klischee lange Zeit erfüllt, ja.
Ja, und eine hätte ich noch zum Beispiel dann, wie ist denn das mit dem Geld? Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob ein Buch wirklich so viel abwirft, aber irgendwie hat man dann das Gefühl, dann schreibst du ein, zwei Bücher in deinem Leben und dir geht's halt gut so als Künstler, weißt du? Ist das denn so?
Also es ist im Schreiben, und da ist es wirklich mit dem Tätowieren anders, es gibt im Schreiben irgendwie nur alles oder nichts, so ein bisschen.
Sowas habe ich mir gedacht.
Wenn du jetzt zum Beispiel einen Bestseller hast und dein Bestseller wird in verschiedenen Sprachen übersetzt und ist dort wieder auch ein Bestseller, dann hast du so und so viele Tausende, zigtausende Bücher verkauft.
Die Menge macht's, ne?
Und die Menge macht's. Und dann kannst du wirklich gut davon leben. Und es gibt einen kleinen, ganz kleinen Prozentsatz, wie zum Beispiel die von Harry Potter, die Schriftstellerin, oder ganz viele andere Bestseller-Autoren, die leben von dem Schreiben. Aber das ist so ein kleiner Prozentsatz, weil es ja nicht jeder kann ja einen Bestseller schreiben. Ja, es sind ja nur so und so viele Bücher.
Das machen wir jetzt einfach mal, ne? So, ich meine, ich setze mich jetzt hin und wenn ich schreibe, dann wenn schon der Bestseller, oder? Ich
mein, ja, das denken viele.
Als wäre es so einfach, ne?
Ja, es gibt Anleitungen, die kann man lesen. Genauso wie es Anleitungen zu einem Song gibt.
Ja, für kommerzielle Sachen genau. kann man...
Und kommerzielle Sachen und dann springen die dann da auch auf und dann kannst du das dann auch sehen und die haben dann auch alle irgendwie das gleiche Cover und so. Und dann erfüllt es ja auch seinen Zweck, weil es erstmal in der ersten Linie für Unterhaltung dient. So. Also wie Serien auf Netflix billig produziert werden und dann unterhalten die dich. Und du bist Fantasy... zum Beispiel Fan oder du bist Liebesroman-Fan oder du bist Krimi-Fan oder du bist Thriller-Fan oder Horror-Fan. Und da kann man dann auch ganz gut Geld verdienen. Aber wenn du nicht sozusagen zu dieser kleinen Prozent Auserwählten gehörst, ist das schier unmöglich. Also da gibt es dann Leute, die rennen dann von einer Lesung zur anderen, versuchen Stipendien zu bekommen, wo du dann irgendwie 1.000 Euro kriegst und das soll dann 3 Monate halten. Wie sollst du von so Geld leben?
Für eine Arbeit von 2-3 Jahren für genau. ein Buch. Ne, so.
Genau. Das heißt,
es ist unglaublich. Aber ich meine, so ein schwierig. Buch, was da für Arbeit drin steckt, ich meine, das muss ja dann echt auf die Kunden, also auf die Käuferzahl aufgeteilt werden. Weil du kannst ja nicht, ich meine, was ist das an Stunden, die Das kann ja keiner zahlen, so ein Buch dann.
Nee, kannst du nicht. Also deswegen, viele haben auch so gesagt, ja, dein Buch kostet 20 Euro, das ist so viel. Und dann habe ich
oft... Ist das viel? Ist das nicht so ein Durchschnitt?
Ja, so ein Durchschnitt ist so zwischen 10 und 20 Euro, kommt drauf an. Aber es ist halt ein kleiner Verlag und wenn man die 20 Euro kauft, unterstützt man halt außerhalb dieses Mainstream halt auch Menschen, die wirklich das ernst meinen mit dem Schreiben, die was drauf haben und aber nicht dieses Klischee bedienen, was es gerade gibt von Fantasy-Romanen, von Horrorgeschichten. Mhm. Ich versuche ja, ich versuche halt was Neues zu schaffen. Und das da sozusagen sich auf dem Markt zu behaupten, da bedeutet es ganz viel, viel, viel Arbeit. Und da musst du die richtigen Leute kennenlernen. Ich meine, ich kann jetzt gerade frei schreiben, weil ich einen Job habe, der mein Geld, also der sozusagen meine Ausgaben deckt. Mhm. Das heißt, ich kann so schreiben, wie ich es schön finde. Und der Verlag gibt mir jede, wirklich jede kreative Freiheit, solange es sich gut liest, kann ich machen, was ich will. Und das ist ein groß, wirklich, das kann ich jeder behaupten. Deswegen darf ich gerade wirklich Dinge neu erfinden.
Ist das so, dass die Verlege so krass die Fäden ziehen und sagen, nein, das machen wir raus oder das passt nicht und dies und jenes?
Ja, oder die sagen, du machst das.
Ich meine, dann schreibst du es nicht. Die sollen doch eigentlich nur verlegen.
Ja, aber die denken ja nur
wenn
an
dir
Kohle.
Wenn dir dein Werk nicht gefällt, dann sagen die doch nein oder so einfach.
Ja, du zum Beispiel, du machst ein Buch, das gefällt dir. Das nächste schreibst du, gefällt dir nicht, weil du wirst schon nicht mehr veröffentlicht. Weil das dann nicht mehr in deren Konzept passt. Hm. Oder sie glauben 100% an dich und denken, du bist ein überragendes Genie. Hm. Das heißt, sei ein Genie.
Fertig.
Oder schreib ein Bestseller. Dann bist du auch ein Bestseller-Genie vielleicht. Hm. Ja, ist nicht so leicht. Also das mit dem Schreiben... ist nicht leicht, damit Geld zu verdienen, aber ich mache das ja auch wirklich aus sehr vielen Gründen und davon, also für mich bedeutet Schreiben wirklich große Freiheit und Freiheit ist etwas, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Natürlich bin ich privilegiert, weil ich halt einen Job habe und alle, ich kann genug essen, mein Bett ist warm, ich kann damit keine großen Sprünge machen, aber ich fühle mich überhaupt privilegiert, zu schreiben und zu veröffentlichen und kreativ frei zu sein. Also ich entdecke gerade noch mal so viel mehr und ihr könnt euch echt darauf freuen, weil ich werde euch überraschen. Und ja, dieses Überraschen, also, das ist so schön.
Ganz kurz nochmal, ist gar nicht so einfach jetzt. Ich meine, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und ich denke so, okay, das ist cool, kann ich nicht einfach so zum Verlag gehen und sagen, druck das.
Nein, natürlich nicht.
Oh, krass.
Weißt du, wie viele...
ich dachte irgendwie, das geht so viel einfacher.
Nein,
ich dachte, die sind dann, die arbeiten quasi für mich, aber wenn jetzt der Verlag keinen Bock hat auf mein Buch, finde ich vielleicht einen anderen, weil es gibt ja auch viele so. Aber ich dachte irgendwie, ich gebe das nur in Auftrag irgendwie, weil ich ja der Künstler bin, der meine Kunst an die Welt bringen möchte oder so.
Mhm. Also von allen Leuten, die ein Buch schreiben, veröffentlichen vielleicht 2-3% davon überhaupt.
Uff.
Und von den 2-3% verdienen dann wiederum nur 1% davon wirklich ihren Lebensunterhalt. Das heißt, ich meine das wirklich, wenn ich sage, das ist schwer, dann ist das wirklich, wirklich, wirklich
schwer. Aber es sind am Ende immer noch sehr viele, ne? Ich habe irgendwann mal die Zahl gesehen, wie viele Neuerscheinungen es im Jahr gibt, so allein deutschlandweit. Das war ja auch relativ, also überraschend viel.
Ja, genau. Aber wie viele leben davon?
Ja.
Das ist nochmal der, und wie viele haben davor die Bücher geschrieben? Und das sind ja nicht nur Leute, die in Deutschland sitzen. Das heißt, viele, also ich kenne echt Menschen, die haben Bücher geschrieben und Bücher geschrieben und haben die nicht veröffentlicht, so wie ich ja auch. Ich habe ja jahrelang geschrieben, ohne was zu veröffentlichen. Hm. Deswegen bin ich gerade, deswegen arbeite ich auch gerade so hart, weil ich das Gefühl habe, dass in meiner Sprache etwas Besonderes ist, was sich von etwas anderem abhebt und es bedarf noch ein bisschen Zeit, dass die Menschen von mir erfahren, aber das wird kommen.
Erstmal die Trilogie.
Ja, die muss ich jetzt fertig schreiben und ich
darf.
Ich darf. Und ihr wisst wirklich, ich hoffe, ihr wisst da draußen, dass ich schone mich gerade nicht.
Seid gespannt, es wird ein tolles Gesamtwerk.
Mhm. Ich habe heute wieder von 9 bis um 21 geschrieben. Also ganz kurze Pause, 5 Minuten Pause gegönnt.
Mhm.
Aber danach war ich echt ein bisschen müde, muss ich zugeben.
Das kann schlauchen, stelle ich mir gut vor.
Ja. Mhm. Ja, aber ich freue mich so. ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Immer besser mit jedem Mal, wo ich drüber gehe. Ja.
Ja, sehr gut.
Also, ich hoffe, ich habe einige Vorurteile bestätigt oder aufgeräumt.
Vielleicht haben wir auch irgendwas bestätigt, ne?
Ja, wahrscheinlich auch.
Falls euch irgendeine typische, klassische Frage einfällt zu Schriftstellern, die ich jetzt nicht auf meiner Liste hatte, könnt ihr gerne der Luisa schreiben auf Instagram unter Luisa Linde Writer. Oder halt mir selber unter Jens von Herz. Könnt ihr gerne uns kontaktieren.
Genau, ich freue mich immer. Und auch nochmal da draußen, wenn ihr euch wünscht, dass wir euch besuchen in irgendeiner Stadt, dann kann ich da auch Lesungen organisieren. Das ist immer möglich. Man kann uns einladen.
Quasi.
Quasi. Quasi. Und uns mal live erleben. Na, Jens, du kommst.
Ich komme wahrscheinlich.
Ja, klar. Warum nicht?
Ich begleite dich doch. Natürlich. Ja. Das ist, ich finde es selber sehr interessant.
Mhm.
Ich meine, ich könnte es nicht jetzt so vor Leuten da stehen und halt meine Werke so hoch anpreisen. Das ist schon, ich glaube, auch mit Mut verbunden, ne?
Oh ja, mit sehr viel Mut. Ich bin ja eigentlich echt introvertiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein introvertierter Job, aber da musst du raus.
Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann den Status habe, dass das andere für mich übernehmen, dass ich einfach nur noch in meinem kleinen Arbeitszimmer hocken darf. Das ist das Ziel.
Von heute auf morgen sieht Luisa Linde einfach anders aus. Das ist eine Figur, die rausgeschickt wird von dir, weißt du, und du sitzt zu Hause.
Und du sagst dir einfach nur, was sie sagen.
Und die OG-Fans wissen ganz genau, warte mal, sah die nicht schon anders aus?
Ja, nein, ich freue mich doch. Ich freue mich doch, mit den Menschen zusammen zu sein. Das ist gut für mich. Das ist immer wieder Übung und die Übung hält mich wach und fit und jung.
Auch ein Grund, warum wir den Podcast machen.
Mhm.
Genau. Wir freuen uns schon auf nächste Woche.
Mhm. Wenn es wieder heißt?
So eine Art von Stift.
Der Podcast.
In dem Kreativität
auf Tinte trifft.
Juhu! Jawohl. Macht's gut und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.